Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit Erik Potzowald. Erik ist Mitgründer und Chef vom größten Robo-Advisor in Deutschland, Scalable Capital. Mehr als 2 Milliarden an Kundengeldern hat sein Startup mittlerweile angelegt. Das Geld wird dabei automatisiert in sogenannte ETFs investiert. Gerade jetzt in der Corona-Krise ist der Kurs der Anlagen massiv eingebrochen und es gibt dazu einige Kritik an dem Anlageroboter von Scalable. Über genau diese Kritik und die schwierige Zeit habe ich mit Erik gesprochen. Erik, du hast den Robo-Advisor Scalable Capital mitgegründet. Ihr legt ja quasi automatisiert Kundengelder an. In der Corona-Krise ist der Wert eurer Portfolios mit dem Markt auch abgestürzt. Wann war der Tag, als ihr realisiert habt, das wird jetzt hier richtig ernst?
Ja, also das Interessante ist ja, dass die Corona-Krise oder beziehungsweise die Corona-Fälle, das Aufkommen dieser Epidemie ist ja schon bekannt seit, ich glaube, vor Weihnachten, und die Abriegelung dieser Region in China hat ja dann im Januar stattgefunden. Also das Ganze war eigentlich keine News. Das Interessante war nur, dass der Kapitalmarkt da eigentlich bis zum 24. Februar, kann man eigentlich ziemlich genau datieren, da gar nicht drauf reagiert hat. Ja, weder in Risikoindikatoren noch in den Kursen. Februar war eigentlich ein sehr guter Monat noch. Also ein Monat, der, ich glaube, in der Spitze da 5-6% Aktienrenditen gemacht hat. Also was man manchmal in manchen in Jahren macht, in einem Monat gemacht hat. Und ab diesem Tag brach es dann ein. Dann war die erste Woche schon recht drastisch. Das war die letzte Februarwoche. Die zweite Woche war dann so eine Seitwärtsbewegung, wo der Markt eigentlich so die Bild orientiert hat. Und dann natürlich in der dritten und vierten Woche ging es dann nochmal rasant nach unten, wo wir auch diese Spitzentage hatten, wo an einem Tag allein 10 bis im amerikanischen Markt bis minus 12% Tagesverluste waren. Also das sind Events, die rein statistisch gesehen extrem selten vorkommen. Ja, und wann hat man es realisiert? Natürlich hast du in der ersten Woche schon gesehen, die Kurse gehen nach unten. Das ist
also an diesem 24. habt ihr euch quasi zusammengesetzt und überlegt, was machen wir jetzt eigentlich?
Ja, also wir sozusagen haben natürlich, also die Firma agiert ja auf täglicher Basis sozusagen und schaut sich eh mal an, was passiert, welche Kunden melden sich. Aber die erste Woche, ja, natürlich jetzt sozusagen rückblickend sieht man, was das für ein großer Auslöser war. Aber die erste Woche war noch gar nicht die große außergewöhnliche. Du hast nämlich diese Rücksetzer am Aktienmarkt beispielsweise von 10-15%, die tun schon weh, ja. Aber die sind gar nicht so außergewöhnlich. Die kommen eigentlich jetzt so alle 2,5 Jahre mal vor. Das heißt, das war noch gar nicht das Außergewöhnliche. Das Außergewöhnliche war viel eher, was in den Wochen da drauf passiert ist und insbesondere mit welcher Geschwindigkeit das passiert war. Ja, also dass man sozusagen richtig sieht, das ist jetzt über eine Korrektur, die sich auch meistens schnell wieder beseitigen, wir rutschen in den echten Bärenmarkt. Das ist eigentlich eher so in den Wochen ab der zweiten Woche ist das gewahr geworden. Und ja, das eigentlich mit ein bisschen zeitlichem Verzug.
Wie ist dann eure Strategie? Also setzt ihr euch dann morgens zusammen und überlegt jetzt, was machen wir in so einer schwierigen Situation?
Ja, genau. Also hat verschiedene Komponenten. Du hast ja sozusagen einmal, oder vielleicht erkläre ich ganz kurz nochmal, unser Business hat so verschiedene Säulen. Ne? Wir haben das Endkundengeschäft, wo wir ETF-Portfolien für private Anleger zusammenstellen und die verwalten mit unserer Anlagetechnologie, auf die ich dann gleich noch eingehen kann.
Können wir später nochmal.
Dann haben wir unser B2B-Geschäft, wo wir letztendlich für andere Partner, das sind manchmal Banken, Firmen, Versicherer, digitale Vermögensverwaltungsdienstleistungen bauen und betreiben. Da stehen wir dann mit dem Namen gar nicht drauf, sondern sind da eher ein Software-as-a-Service-Anbieter. Und in diesen sozusagen risikoreichen Phasen, da haben wir dann richten wir immer ein, so ein Morning-Huddle nennt sich das, also wo wir sozusagen vor Börsenstart und bevor sozusagen das Tagesgeschäft und Kunden auch anrufen und schreiben, uns kurz zusammen telefonieren am Morgen. Die ganzen Teamheads gehen einzeln durch. Was sind die wichtigen Themen? Insbesondere, was sind die operativ wichtigen Themen? Ja,
was könnte das dann zum Beispiel sein?
Ja, also das ist zum Beispiel, wie ist der Handel aufgestellt? Ja, können wir heute handeln? Muss man ein bisschen ins Detail gehen. Ja, wenn man Finanzprodukte handeln will, dann Finanzprodukt hat nie nur einen Preis, sondern immer zwei Preise, Geld und einen Briefkurs, also einen An- und Verkaufskurs. Wie eng sind die beieinander? Wie weit sind die auseinander? Wie gut kann man da handeln? Was wird heute sozusagen vom System vorgeschlagen? Soll gekauft, verkauft werden? Wie hoch ist das Anfragevolumen von Kunden? Ja, wie gut ist das Customer Care Team aufgestellt? Müssen wir vielleicht Leute rüberziehen, die dort heute unterstützen? Weil unser Anspruch ist eigentlich, E-Mails innerhalb kurzer Zeit, also innerhalb eines Tages zu beantworten. Das schaffst du natürlich in so absoluten Peaks nicht. Da brauchst du auch manchmal länger, weil du ein enorm hohes Aufkommen hast. Aber auch sofort ans Telefon zu gehen und versuchst das halt auszulasten. Und dann natürlich, wie funktionieren auch die Systeme für die Partner, für die wir die Vermögensverwaltungsplattformen betreiben. Passt das alles? Wie ist die Technik ausgelastet? Und da telefonieren sich, wie gesagt, die Morning-Chefs zusammen. Was jetzt halt, oder am Morgen die Teamleads. Was jetzt halt noch dazu kam, ist sozusagen auch die Situation für jedes einzelne Unternehmen. Das heißt, wie sieht's bei uns aus, falls mal ein Lockdown kommt? Also jetzt sind wir ja im Lockdown, aber mal ein paar Wochen zurückgeschaut, sodass wir frühzeitig schon mal die Company draus oder die Firma darauf ausgerichtet haben, in solchen Stressszenarien auch komplett außerhalb des Büros betreiben zu können. Also wir haben
das ist problemlos möglich bei euch, oder?
Das ist also, weil wir ein komplett digitales Geschäft haben, ist das bei uns zum Glück ja viel einfacher als bei anderen Firmen. Und wir haben das dann aber dennoch getestet. Also wir haben erstmal 50% der Mitarbeiter von zu Hause arbeiten lassen, dann nächsten Tag die anderen 50% und dann mal alle, um einfach, also ohne dass man jetzt einen Corona-Fall in der Firma hatte, um einfach mal zu testen, wenn der Extremfall kommt, also wenn man gar nicht mehr vielleicht in die Innenstadt darf, ins Büro darf oder ein Corona-Fall sogar im Büro auftritt, ist dann möglich, das reibungslos zu machen. Das haben wir vorher getestet und hat sich zum Glück auch bewahrheitet, dass das alles sehr gut und reibungslos funktioniert.
Ja. Bei vielen Fintechs ist ja gerade der Customer Support das große Thema, was man nicht einfach nach Hause verlagern kann. Wie funktioniert das bei euch? Geht das einfach vom Homeoffice auch aus?
Ja, also teilweise ja. Es hängt natürlich immer davon ab, wie dein Homeoffice sozusagen aussieht. Ne? Ein Mitarbeiter, der vielleicht in zu Hause, die Familie, die sind ja jetzt alle zu Hause. Ne? Kinder sind zu Hause, die Ehefrau ist zu Hause, weil deren Arbeit ist ja unter Umständen auch nach Hause verlagert worden. Und wenn du da halt, und dann bist in der WG, wenn du da halt nicht gut sprechen kannst, geben wir den Mitarbeitern doch noch die Möglichkeit, ins Büro zu gehen und da zu arbeiten. Das Gute ist natürlich jetzt, das nutzen jetzt so 5, 6 Leute, die sind natürlich enorm weit verteilt sitzen die. Wir haben ja in München aktuell 3 Büros und von daher kannst du sozusagen nicht nur mit 2 Meter, sondern mit 10 Meter Sicherheitsabstand da dann allein im Büro sitzen. Das nutzen auch welche. Genau, das ist der Teil, wo du natürlich in einem ruhigen Umfeld arbeiten willst, wenn du mit Kunden sprichst. Aber die anderen Teile, insbesondere die Programmierer, das klappt eigentlich, das klappt sehr, sehr gut, ja.
Du hast das Kundenfeedback schon angesprochen. Das ist ja in solchen Zeiten, wenn die Leute ihre App aufmachen und plötzlich sehen, dass die Pfeile dann nach unten zeigen, die Werte sich verringert haben massiv. Wie ist die Resonanz eurer Kunden?
Also die Resonanz der Kunden, natürlich ist es jetzt eine Krise, ja, auch eine sehr, sehr ernstzunehmende, die alle Portfolien betrifft. Wir sind ja so ein sogenannter Long-Only-Investor. Das heißt, wir grundsätzlich setzen wir auf steigende Kurse. Also wir kaufen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Aktien, Immobilien, also alles in ETF-Form und gehen aber keine Short-Positionen ein. Das heißt, wenn der gesamte Markt fällt, ja, was passiert ist, Unternehmensanleihen sind gefallen, Aktien sind gefallen, dann sinken auch die Kundenportfolien. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie stark sinken sie? Also wenn du in einer sehr niedrigen Kategorie bist, dann bist du seit Jahresanfang eher so minus, bist du noch mit minus 5, 6% weggekommen in den ganz, ganz niedrigen Klassen. In den höheren Klassen, die auch
minus 20
vor der Krise hatten, ja genau, die vor der Krise eine hohe Aktiengewichtung hatten. Also wir hatten eine sehr hohe Aktiengewichtung, 70, 80 bis 85, fast 90% ranragend Mitte Februar. Da hast du natürlich einen größeren Verlust hingenommen. 20% und etwas drüber hinaus, sogar bis 25%. Und ja, wie reagieren Kunden? Es gibt einen bestimmten Teil, das haben wir auch schon 2018, da gab es ja auch einen Aktienmarktrücksetzer, nicht so stark wie dieses Jahr, aber da hat der Aktienmarkt 20% nachgegeben. Du hast einen bestimmten Teil, die sehr besorgt sind, ja, also will ich den Begriff panisch nicht verwenden, aber besorgt sind, das würde ich sagen, betrifft so 7 bis 10% der Kunden, die sich sehr, sehr schnell melden und auch sehr schnell dann auch Geld abziehen oder sagen, dass ich will das nicht, ich halte das auch nicht aus, ich kann das nicht aussitzen oder möchte das nicht aussitzen und ziehen das Geld raus. Die meisten Kunden sind dann aber dennoch besonnen, also das sehen wir auch in den Flows, die wir sehen. Also natürlich sehen wir jetzt eine erhöhte Rate an Abflüssen.
Übersteigt die denn die Rate der Zuflüsse?
Aktuell übersteigt sie, also bis die letzten Wochen war die Rate der Zuflüsse sogar noch höher. Jetzt übersteigt sie leicht die Rate der Zuflüsse. Aber eigentlich balanciert sich das noch ganz gut aus. Was sozusagen stärkeren Einfluss auf das gesamte Portfolio hat, ist einfach, dass ja Aktien 30-40% fallen. Unternehmensanleihen sind auch in der Spitze mal 10% gefallen. Das drückt natürlich die Portfoliowerte. Aktuell ist es so, also typischerweise haben wir viel, viel mehr Zuflüsse als Abflüsse. Ja, natürlich, weil sonst kannst du als Firma ja nicht wachsen. Aktuell hält sich das gerade noch so die Balance und das ist schon was Außergewöhnliches. Ja, selbst 2018 hast du das eigentlich nicht gesehen. Ein Hintergrund natürlich, also gibt Kunden, die nicht zufrieden sind, auch die vielleicht eine andere Erwartung hatten. Es gibt aber auch Kunden, und das macht mir eigentlich am meisten dann Angst, die sogenanntes Forced Selling, die sagen, naja, eigentlich, ja, wenn ich Liquidität hätte, würde ich es vielleicht sogar jetzt investieren, aber ich muss verkaufen, weil ich habe ein Restaurant, einen Hotelbetrieb, ich bin Eventmanager, ich bin Berater und mir brechen gerade Projekte weg, ja, oder dergleichen. Man kann ja noch 100 weitere Beispiele nennen, weil was bei dieser Krise das Besondere ist, ist ja, dass es alle Wirtschaftszweige betrifft, ne? Also so gut wie jeder wird ärmer hier rausgehen, zumindest auf kurze Sicht, als er hineingegangen ist. Vielleicht ganz, ganz wenige Industrien und Firmen wie Amazon profitieren vielleicht, aber ansonsten betrifft es alle und das ist anders als in der Finanzkrise, die ich auch miterlebt habe, da war ich noch bei Goldman Sachs auf dem Trading Floor. Da hat es natürlich sehr stark den Finanzsektor betroffen, in Amerika natürlich auch, weil du hattest sozusagen Hausräumungen und viele Privatinsolvenzen da. Aber in Deutschland ging das normale Leben ging eigentlich weiter. Natürlich hast du weiter konsumiert. Du hast dir vielleicht nicht den teuersten Urlaub aller Zeiten erlaubt, ja, oder den größten Fernseher dann gekauft oder vielleicht auch den alten Fernseher mal stehen lassen. Aber grundsätzlich ging der Konsum weiter. Und die große Gefahr jetzt ist halt, dass der Konsum komplett zum Erliegen kommt.
Ja. Wird für euch jetzt auch zum Problem, dass genommen, euer Verkaufsargument ist ja, wir legen das für dich an, du musst dich im Grunde genommen gar nicht so genau damit beschäftigen, was ist das eigentlich? In guten Zeiten freut man sich dann, wenn man sieht, +6%. Mhm. Wenn man dann jetzt in schlechten Zeiten quasi die App aufmacht und -20% sieht, ist dann schon die Frage, wenn man das Produkt nicht verstanden hat, was man ja auch nicht brauchte, dass man dann vielleicht eher panische Reaktionen hat.
Ja, das hast du. Aber grundsätzlich ist unsere Kundschaft in den meisten Fällen, die meisten Leute ich will nicht sagen, dass es Kapitalmarktexperten sind, aber die haben zumindest Erfahrung mit Kapitalmärkten. Ja, die haben schon mal angelegt, das heißt, entweder haben sie schon mal ein Aktienportfolio oder Fonds oder ein ETF-Portfolio, einen ETF-Sparplan woanders gehabt. Das heißt, die kennen grundsätzlich dieses Auf und Ab der Börse. Jetzt natürlich ist es schon nochmal eine extremere Situation. Aber die sind da jetzt nicht total unbedarft. Ne? Das heißt, grundsätzlich kennen die das. Aber natürlich ist es so, in solchen Zeiten, ja, das gehört einfach, da nützt doch gar kein Jammern, das gehört einfach zum Business dazu. Ja, wir sind in einem Geschäft, also Vermögensverwaltung, Asset Management, wie immer man das nennen will. Ich sage jetzt einfach mal eine ganz platte Daumenregel. Da hast du im Mittel 7-8 gute Jahre, wo der Markt nach oben läuft, ja. Und dann hast du 1-2, manchmal sogar bis 3 Jahre schlechte Jahre, wo es nach unten geht. Manchmal schneller und drastischer, manchmal weniger stark. Aber jetzt sind wir in dieser schlechten Phase, ja, und das ist jetzt nicht nur, was da noch dazu kommt, das ist jetzt, wir haben uns natürlich auch die Daten uns angeschaut, die Statistiken dazu. Es ist jetzt leider nicht der einmal in 10-Jahres-Event, noch nicht mal der einmal in 20-Jahres-Event. Es sieht aktuell nach dem einmal in 50 oder sogar einmal in 100 Jahren-Event aus. Noch gar nicht von der Höhe. Die Höhe ist natürlich schon, was jetzt verloren wurde, 30-40% an den Aktienmärkten, das ist schon signifikant. Das ist aber noch gar nicht in der Höhe noch gar nicht ein Extremereignis. Was das eigentliche Extremereignis ist, ist die Schnelligkeit. Es hat noch nie so einen schnellen Kursverfall gegeben. Also ich nenne mal kurz einen Vergleich dazu. Also man spricht ja von einem Bärenmarkt, wenn der Aktienmarkt mehr als 20% fällt. Und wenn du dir alle Bärenmärkte beispielsweise im amerikanischen Aktienmarkt anschaust, die du aufgezeichnet hast, jetzt der letzten 100 Jahre, dann war bisher, hat ein Bärenmarkt so knapp ein Jahr, so knapp 50 Wochen gebraucht. Ja? Der jetzige Bärenmarkt hat 2 bis 3 Wochen gebraucht, also ist 10 bis 15 Mal schneller. Und bisher war der schnellste Absturz 1929 in der Weltwirtschaftskrise. Und der jetzige Absturz ist nochmal doppelt so schnell wie der Absturz in der Weltwirtschaftskrise. Das heißt sozusagen von der Geschwindigkeit hat sowas noch nie stattgefunden. Und das ist eigentlich das Außergewöhnliche. Und das ist natürlich auch das, wo jemand wie wir beispielsweise, wir haben Anlagesystem, ein regelgebundenes System, wo du anfängst, Aktien abzubauen, wenn die über eine bestimmten Zeit lang das Risiko erhöht bleibt. Aber das machen wir halt nicht hektisch nach ein paar Tagen und dann noch nicht mal nach 1 oder 2 Wochen, sondern man wartet immer ein bisschen ab, weil zu hektisches Handeln ist langfristig nicht gut. In der jetzigen Krise wäre es natürlich besser gewesen, hättest du am ersten Tag alles verkauft, aber das weißt du zu dem Zeitpunkt halt nicht. Und diese Geschwindigkeit ist dann schon ein Problem. Also wir haben, wie gesagt, in der Spitze bei manchen Aktienportfolien, bei manchen Portfolien 80-90% Aktien gehabt, haben das jetzt runtergefahren, sind jetzt ungefähr bei 40-50% Aktien. Aber wenn du halt so eine enorme Geschwindigkeit hast und Tage hast, die 10-12% Rücksetzer haben, dann erwischt dich das natürlich.
Ja. Kann das sein, dass dann euer System für diese Situation quasi gar nicht mehr in der Lage ist, richtig zu reagieren, weil es ja an sich historische Situationen anguckt, Statistiken, wenn es so ein Ereignis noch nicht gab, kann es ja auch nicht richtig darauf reagieren?
Das stimmt schon, weil du hast letztendlich jede Anlagestrategie, egal ob die jetzt sozusagen menschengemacht ist, ja, weil sie in deinem Kopf, du hast eine bestimmte Art, wie du anlegst, oder ob sie jetzt in Softwarecode programmiert wurde, ja, wie bei uns, ne? Kann mit bestimmten Situationen besser umgehen als mit anderen. Und in Situationen, in denen so ein risikofokussiertes Anlagesystem gut umgehen kann, ist, wenn du eine sukzessive Erhöhung oder einen Abfall von Risiken hast, der aber über eine bestimmte längere Zeit andauert. Und typischerweise sind die größeren Kapitalmarktkrisen, ja, also die 08, also Lehman-Krise 08, 09 oder auch die Dotcom-Krise, die waren enorm schlimm für das Portfolio, für die Geldanlage. Also der Aktienmarkt verlor die Hälfte oder sogar 75%. Die haben aber über Monate, sogar Jahre stattgefunden. Und damit kann so ein System sehr, sehr gut umgehen, weil es auch eine endogene Krise ist, ne? In diesem Fall, also oder mit welchen Vorfällen kann so ein System nicht gut oder viel schlechter umgehen, ist ja mit so exogenen, sehr, sehr plötzlich auftretenden Krisen. Jetzt zum Beispiel war es Corona. Ja, Corona war zwar bekannt, aber es wurde sehr, sehr lang vom Kapitalmarkt als eigentlich ein eher lokales, chinesisches, begrenztes Problem gehalten. Man hat sich auch sozusagen, glaube ich, erinnert an vorherige Virusausbrüche, SARS, MERS, Ebola, die einen nur ganz kurzen Rücksetzer an den Aktienmärkten ausgelöst hatten. Und davon ist der Markt sehr lang ausgegangen. Und diese Schnelligkeit, die war eigentlich das Problem. Also ähnliche Situationen sind eigentlich, Fukushima, das Erdbeben mit der nuklearen Bedrohung durch das Fukushima-Kraftwerk oder auch 11. September, da kann eigentlich außer du hast irgendwelche Insider-Informationen vorher, kannst du nicht drauf reagieren. Ja?
Wäre es dann nicht sinnvoll, dass es so eine Kombination aus Mensch-Maschine ist, dass man in solchen Situationen als Mensch auch eingreifen könnte? Oder?
Ja, ich meine, da ist die Schwierigkeit, dass in dem jetzigen Fall, ne, melden sich natürlich auch Kunden oder man diskutiert es natürlich auch mit verschiedenen Leuten, dass sie sagen, Mensch, ja, das war doch, war das nicht offensichtlich, Corona, wenn die Leute sich anstecken, der Konsum geht runter, das ist doch so offensichtlich, das hört sich dann immer so logisch an. An der Long zeigt sich aber, dass diese sozusagen menschlichen Interpretationen, ja, die bringen dir langfristig im Mittel keinen Vorteil. Deswegen haben wir da immer von abgesehen, sozusagen eine persönliche Interpretation der Newslage zu machen. Jetzt war es zwar Corona und jetzt wäre es tatsächlich besser gewesen, man hätte sofort panisch alles verkauft. Aber à la longue ist das keine schlaue Art der Geldanlage. Also ich glaube...
Das ist quasi ein wissenschaftlicher Ansatz.
Ja, ich glaube total dran. Genau, wissenschaftlicher Ansatz, dass du sagst, ich reagiere emotionslos. Ich schaue mir Daten. Natürlich, Daten sind immer, weil die Events ja stattgefunden haben, Daten sind immer sozusagen, haben einen historischen Charakter. Aber ich schaue mir das an und leite da dann Regeln ab, die ich für die Geldanlage nutze. Ja, das wird auch weiter Bestand haben. Natürlich muss man sich bei jeder Krise, da hast du schon vollkommen recht, immer das anschauen und sagen, okay, das ist jetzt noch etwas, noch nie da gewesen ist, was in den Daten bisher auch noch nie in dieser Form, ja, insbesondere die Geschwindigkeit in dieser Form da gewesen ist. Wie geht man da mit zukünftig um? Ja, wie integriert man das in sozusagen ein System? Aber den Menschen sozusagen dann als den Helfer dazwischen zu schalten, das ist langfristig, bin ich vollkommen überzeugt, meiner Meinung nach, kein gutes Vorgehen.
Hm. Wenn man sich jetzt die Performance eurer Portfolios anguckt, gibt es ja auch Kritik daran, weil die schlechter abschneiden als die restlichen Robo-Advisor oder auch so ein Beispielportfolio aus quasi verschiedenen Standard-ETFs. Was sagst du, was entgegnest du dieser Kritik?
Also zum aktuellen Zeitpunkt, wenn man es mal als Beispiel nimmt, ja, Portfolio, was 50% Aktien, 50% Anleihen hat, da muss man jetzt in die Frage gehen, was vergleichst du es? Ne? Also unser Portfolio mit weniger Risiko haben natürlich besser abgeschnitten. Unser Portfolio mit höherem Risiko, ich sagte gerade, wo wir zum Beispiel bis Value Risk 20 sind wir gegangen bis über 80%, das schneidet natürlich schlechter ab. Ne? Wenn ich 80% Aktien habe und du hast 50% Aktien, dann bin ich in so einem Aktiensturz viel stärker dabei. Das ist jetzt faktisch zum jetzigen Zeitpunkt der Fall und da muss man sozusagen auch Rede und Antwort stehen den Kunden. Es gibt aber zwei Sachen dazu bedenken und die sollen gar nicht irgendwie als Ausreden jetzt klingen, sondern eigentlich, das soll eine Erklärung sein. Und zwar, das eine ist, weil jetzt noch viel geredet wird, ja, wie habt ihr denn die Krise gemeistert? Wir sind noch mittendrin in der Krise. Ja, wir sind noch mittendrin. Wie das Ganze ausgeht, ja, und ob man in 6 Monaten oder in 12 oder vielleicht auch erst in 2, 3 Jahren, also so lange hat zum Beispiel die Dotcom-Krise gedauert, ja, 3 Jahre, ein Resümee zieht, das steht zum aktuellen Zeitpunkt noch in der Zukunft. Und selbst wenn man da dann immer noch schlechter aussieht, ist es einfach, und das, wie gesagt, klingt wie eine Ausrede, aber es ist einfach faktisch so, um am Kapitalmarkt zu bewerten, ja, ob eine Anlagestrategie grundsätzlich sinnvoll ist und langfristig mir einen Vorteil bringt, sind selbst mehrjährige Zeiträume, selbst über 1, 2 oder 3 Jahre eigentlich zufällig. Ja? Man muss viel längere Betrachtungszeiträume haben, um zu schauen, ist eine Anlagestrategie sinnvoll oder nicht. Also keine Anlagestrategie weiß natürlich, was in der Zukunft passiert. Aber deswegen werden sozusagen die Simulationen, wenn man so Anlagestrategien entwickelt, die werden über so lange wie mögliche Zeiträume wie möglich gemacht. Ja, also
wie kann man dann die Kunden überzeugen? Weil ich meine, sie sehen ja nicht die 10 Jahre bei euch, weil ihr einfach noch nicht so lange am Markt seid.
Genau. Und das ist dann das eigentliche Problem, dass du sagst, na okay, ich habe ja vielleicht was. Ja, und da bin ich absolut von überzeugt. Da steckt ja auch mein Geld, das Geld meiner Mitgründer mit drin, was langfristig gut ist, ja, gut und günstig vor allem, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die Kosten, aber gut und günstig ist. Nur gibt der Kunde dir wirklich 10, 15, 20 Jahre Zeit? Vielleicht, ja, manche. Aber viele, die schauen sich das, die sind jetzt investiert und sagen, Mann, ich verliere hier Geld und ich gehe nach 3 Wochen raus. Dann hast du natürlich gar nicht die Chance, das langfristig zu beweisen. Wie geht man damit um? Ich glaube, durch Aufklärung, indem man sich halt auch nicht versteckt. Also wir sind kommunikativ sehr nah dran an den Kunden. Die Kunden, die sich sozusagen selber melden per Telefon oder per E-Mail. Aber dann aktuell, obwohl wir die Leute normalerweise damit möglichst nicht belästigen wollen, weil Geldanlage soll ja im Hintergrund stattfinden, gehen wir sehr stark auf die Kunden zu, publizieren eigentlich pro Woche so 1 bis 2, entweder in Form eines Artikels, der per E-Mail geschickt wird oder eines Webinars, eines Videos. Wir haben Live-Webinare, wo die Kunden sich anmelden können, zuschalten können, Fragen stellen können. Das haben wir ja natürlich, historisch haben wir das in physischer Form gemacht, indem wir in Städten auch uns hingestellt haben. Das bis zum 11.3. haben wir das auch noch gemacht. dann war das, wurde ja auch von der Bundesregierung abgeraten, sich in größeren Gruppen da zu treffen. Also sich da nicht zu verstecken, Rede und Antwort zu stellen, natürlich auch auf ja, Fragen, Ängste, auch Unmut einzugehen. Und das musst du letztendlich machen, möglichst nah dranbleiben, für Vertrauen werben, weil langfristig ist ein, ja, ein Portfolio am Kapitalmarkt mit verschiedenen ETFs und bei uns, wie gesagt, mit auch einer Strategie, die Aktien hoch und runter fährt, ist eine der besten Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Ja, oder die Alternativen, Cash, die wird immer schlechter. Die Amerikaner, die noch leicht im positiven Zinsterritorium waren, haben es jetzt auch nochmal stark runtergesetzt. Das wird auch nach der Krise, wird das eine noch schlechtere Alternative sein gegenüber dem Kapitalmarktportfolio. Sehr, sehr teure Vertriebsprodukte wie fondsgebundene Lebensversicherungen sind insbesondere wegen der Kosten ungeeignet. Das heißt, letztendlich sein Geld am Kapitalmarkt anzulegen wird, das klingt in der Zeit, wo gerade so hohe Verluste eintreten an den Weltbörsen, ein bisschen sarkastisch, aber das meine ich ganz ernst. Nach der Krise wird's, wer vor der Krise damit geliebäugelt hat, sein Geld am Kapitalmarkt anzulegen, für den gilt das Argument nach der Krise oder selbst jetzt in der Krise noch viel mehr.
Ja, also man könnte auch das Argument bringen, warum melde ich mich nicht bei dem Broker an, hole mir einfach diesen MSCI World und vielleicht noch einen Anleihenindex und baue mir das Portfolio selber schnell zusammen. Das geht ja heute relativ auch ja, unkompliziert. Was ist da euer Argument, was ihr noch besser macht?
Ich hätte, also meine Argumente wären grundsätzlich, mein allererstes Argument ist, wenn du das machst, also selber dein Geld in die Hand nimmst, suchst dir ein paar ETF raus, ob es jetzt 2 sind oder 5 sind, vielleicht willst du da noch eine ESG-Komponente oder so und legst dann einen Sparplan an zu geringen Kosten. Das ist eine super Sache und damit bist du gegenüber dem normalen Anleger in Deutschland, der entweder A, gar nichts macht oder B, sich meistens teure Versicherungsprodukte verkaufen lässt, weil die meisten Menschen legen am Kapitalmarkt nicht über Aktien, Fonds oder ETFs an, sondern über Versicherungsprodukte. Also wenn du das von dir beschriebene sozusagen selber in die Hand nimmst, dann bist du schon besser als 90% aller Privatinvestoren in Deutschland. Und dann kann ich da nur zu gratulieren, das ist eine tolle Sache. Du hast da mal ein paar Probleme. A, allein dieses Auswählen der Finanzprodukte, ja, das klingt insbesondere für Leute, die sich mit Finanzen beschäftigen oder die jetzt hier Finance Forward, Finanzaffinität besitzen und den Podcast hören, da klingt es einfach. Für viele Menschen ist das überhaupt gar keine triviale Sache. Ja, dieses ETFs, da gibt's 2000 Stück, wie wähle ich die überhaupt aus? Die haben so ganz kryptische Namen, stehen da drauf, thesaurierend, physisch, synthetisch, Moment mal, was, iShare, Luxos, diese ganzen Begriffe, die da durch die Gegend fliegen.
Aber es gibt ja sozusagen auch so ein paar Standard-ETFs, ja, die mittlerweile relativ bekannt sind. Und
die gibt's, aber selbst da musst du dich ja dann immer fragen, also jetzt aktuell, ja, der MSCI World ist insbesondere in den letzten Jahren super Index gewesen. Aber du musst dich trotzdem fragen, also wenn du jetzt, was weiß ich, für dich selber oder für einen Bekannten, für deine Mutter, wie auch immer, ein ETF-Portfolio zusammenstellt, soll das denn wirklich MSCI World sein? Ne? Also wenn ich mir einfach mal so Diversifikationsaspekte anschaue, weil der MSCI World besteht zu großen Teilen aus USA, ich glaube 60-65% sogar. Ja? Da hast du keine Schwellenländer mit drin. Ja, Schwellenländer, ganz interessant übrigens, ne? Eine der Aktienindizes, die year to date, also bis jetzt über die Krise, mit am robustesten waren interessanterweise die Schwellenländer, auch der chinesische Aktienmarkt. Ne? Also die hast du da nicht mit bei. Wenn du die dazu nimmst, in welcher Währung sollen die sein? Soll die Währung abgesichert sein gegenüber dem Euro? Soll sie nicht sein? Was würden das für Kosten entstehen? Also und der MSCI World ist ja nur die eine Sache. Dann auf der anderen Seite sagst du, okay, ich will es ein bisschen abpuffern mit vielleicht risikoärmeren Investments. Ja, was sollen das sein? Sollen das Unternehmensanleihen sein? Sollen das Staatsanleihen sein? Puh, viele Staatsanleihen sind ja negativ. In den USA waren sie zumindest bislang noch. Ja, jetzt hat sich's auch geändert. Waren noch ein paar positive. Also es gibt dann trotzdem, selbst um so ein einfaches Portfolio, gibt es verschiedene Fragestellungen. Und unser Ansatz ist, jetzt mal, bevor wir überhaupt über das Anlagesystem sprechen, den Leuten das einfach abzunehmen. Ne? Das abzunehmen und für geringe Kosten, ja, also für 0,75% pro Jahr, das ganz, ganz einfach zu machen. Und so ganz banale Sachen, Ein- und Auszahlung, wenn du bei uns eine Ein- oder auch bei anderen Robo-Advisern eine Ein- und eine Auszahlung tätigst, das sind ein paar Knopfdrücke, da stellst du einfach 1.000 Euro rein. Da musst du nicht selber durch eine Ordermaske gehen und das einstellen. Und dann muss man ja auch noch dazu sagen, ist denn selber machen wirklich so viel günstiger? Ja, bei vielen Angeboten hast du am Anfangs so eine kostenlose Phase, wo du die Produkte kostenlos kaufen kannst. Beim Verkauf kosten sie dann aber wieder Geld. Der Sparplan kostet unter Umständen Geld, vielleicht nur 1-2 Euro. Ja, aber wenn du 100 Euro pro Monat einzahlst, dann kostet auch einmal so ein ETF-Portfolio 1-2%. Ja, und was ich damit sagen will ist, du hast einfach einen vollumfänglichen Service, der für geringes Geld eine gut gemachte App, eine tolle User Experience, das alles abnimmt. Ja, das da sind, allein dafür sind viele Kunden bereit zu zahlen. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wir sind ja auch, arbeiten ja mit Oscar zusammen. Das ist so ein Familien-Robo, wo du schon ab 25 Euro Sparplan einzahlen kannst, wo das Anlagemodell recht einfach ist. Das sind Musterportfolien, die bestimmte Zielallokationen beibehalten. Ja, und das ist sehr, sehr stark am Wachsen. Ja, und da gehen die Leute nicht hin, weil sie irgendwie glauben, dass du mit deinem Anlagemodell Wunder verbringst, sondern weil dieses gesamte Package, ich muss mich nicht drum kümmern, ich habe von ETFs gehört, das finde ich eine interessante Sache, und kriegt das da alles schön aufgesetzt, automatisch wird das Geld angelegt, automatisch rebalanced. Das ist, sonst hätten die nicht so einen Zuwachs. Das ist ein sehr, sehr attraktives Offering. So, das war sozusagen mal das eine Teil, der eine Block, wo ich sprach über Convenience, so ein schlüsselfertiger Service. Und der andere Teil bei Scalable ist jetzt das Anlagemodell. Da natürlich, dass du sozusagen langfristig dran glaubst, dass es dir einen Vorteil bringt. Ja, ja, jetzt gerade ist es eine schwierige Zeit, ja, muss man ganz ehrlich so eingestehen, wo man auch für viel Aufklärung sorgen muss. Aber wenn du sagst, Mensch, langfristig vertraue ich darauf, ein unemotionales System, rein computerbasiert, das rein regelgebunden, ja, wie auch viele Profi-Investoren anlegen, da glaube ich langfristig dran und gebe dem entweder, wenn du noch nicht Kunde warst, eine Chance oder wenn du Kunde bist, eine neue Chance. Das ist ein weiteres Argument. Ja.
Warum seid ihr dann gegenüber anderen Anbietern, die genau Robo-Advisory machen, überlegen?
Sozusagen über konkrete andere Mitbewerber äußere ich mich nicht, das ist sozusagen nicht Stil unseres Hauses da, aber warum sind wir überlegen? Also grundsätzlich, ja, damit will ich deiner Frage gar nicht ausweichen, aber glaube ich, dass grundsätzlich, wenn du dich entscheidest, entweder machst Portfolio selber oder du suchst dir einen günstigen Robo-Advisor, digitalen Vermögensverwalter, der mit ETFs anlegt, ja, dann ist das eine gute Sache. Egal, ob du es bei uns machst oder bei einem anderen Konkurrenten machst, ja, ob fährst damit so viel besser als die Alternative, die Leute aktuell wählen. Ne? Und ich wiederhole es nochmal, die größte Alternative ist gar nichts machen, das ist der größte Mist. Da hast du zwar jetzt kein Geld verloren, ja, wenn du dein Geld auf Cash gehalten hättest, sag, schaut doch mal hier, die anderen, die andere Welt hat 10%, 20%, 30% oder wie auch immer, wenn du einen DAX-ETF gehabt hättest, 40% an Geld verloren, ich nicht. Ja, du wirst es langfristig verlieren, weil nach Inflation ist dieses reine Sparen immer schon eine schlechte Idee gewesen, jetzt noch viel schlechter. Und wer langfristig anlegt, auch wenn er mit diesen Rücksetzern wie gerade zu kämpfen hat, der wird langfristig vorne sein. So. Und die Robo-Advisor sind letztendlich, ja, wenn ich es mal ganz einfach beschreibe, sind ein Zugang, der meiner Meinung nach der einfachste Zugang, ein ETF-Portfolio sich aufzubauen und zu pflegen. Und deswegen grundsätzlich, ja, der eine versucht ein bisschen eine andere Strategie als der andere. Grundsätzlich ist das einfach eine super Sache. Also deswegen kann ich eigentlich für die ganze Industrie werben, ja, oder auch für unsere Mitbewerber. Ansonsten, was zeichnet uns da aus? Ja? Also Anlagemodell hatten wir drüber geredet. Langfristig bin ich von überzeugt. Jetzt natürlich, jetzt muss man natürlich aufklären und auch sich rechtfertigen. Das stimmt schon. Aber langfristig, was spricht für uns? Ich glaube, wir haben neben dem Ganzen, was die Anlage an sich angeht, ein sehr, sehr gutes Unternehmen aufgebaut, auch ein sehr robustes Unternehmen. Da musst du auch immer drüber nachdenken, zwangsläufig, wenn du am Kapitalmarkt anlegst, das Unternehmen, mit dem ich da zu tun habe, nicht wie gut sind nicht nur die Strategien, sondern wie gut sind die, gehen die auch durch so eine Krise durch.
Ja. Gibt es das Startup dann am Ende des
Anlagehorizonts? Gibt es das am Ende des Tages noch? Ja, gibt es das am Ende des Tages noch? Ja, weil die, und das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ich meine, die Gelder werden angelegt in ETFs und die ETFs sind sogenannte Sondervermögen, die gehen jetzt nicht in die Insolvenzmasse von einem Unternehmen ein, was pleite geht. Also das ist eigentlich nicht das primäre Problem, aber dennoch wird das zu einem sehr, sehr großen Schluck auf kommen, wenn das Unternehmen mit dem du da, was dein Partner, dein Servicepartner ist, dann ausfällt, ja. Und wir sind einer der besten in Europa, ja, oder sogar weltweit einer der bestfinanzierten Robo-Advisor, ja. Wir haben starke Finanzpartner, also nicht nur starke Finanzpartner, wenn man es sozusagen auf die Spitze treiben will, den stärksten Finanzpartner der Welt.
BlackRock.
Also BlackRock ist faktisch einfach der größte Anleger der Welt, der größte Vermögensverwalter der Welt. Also wenn man nach starken Partnern suchen will, findet man faktisch einfach keinen stärkeren Partner. Und wir haben auch, wenn sich jetzt Kunden fragen, naja, dieses B2B-Geschäft, von dem ihr da manchmal redet, was bringt mir denn das? Wir haben einen Arm, der ein Geschäft hat, was sehr, sehr stabil ist. Das sind langlaufende Verträge, da verdienen wir Softwarelizenzen. Über die Softwarelizenzen hinaus sind wir beteiligt natürlich auch an den Gebühren, die in der Vermögensverwaltung da veranschlagt werden, die aber auch sozusagen bei anderen Banken laufen. Aber wir sind das technologische Rückgrat davon. Und das ist ein sehr, sehr stabiles Geschäft und hilft uns dann natürlich auch. Ja, wir sind eine Firma jetzt mit 130 Mitarbeitern, ja, hilft uns dann da sehr, sehr gut, auch durch Krisen, die unter Umständen mehrere Jahre dauern können, auch sehr gut durchzukommen.
Mhm. Ja. Du hast das Thema Finanzierung jetzt gerade schon angesprochen. Da hört man im Markt, dass viele Startup-Investoren jetzt nervös werden, sich eigentlich überlegen, nicht mehr neu zu investieren, sondern zu gucken, was machen eigentlich meine bestehenden Investments. Ihr habt jetzt im vergangenen Jahr noch eine Finanzierung eingesammelt. Was ist da euer Horizont? Runway spricht man, glaube ich.
Unser Runway, ja, genau. Also, ja, wir haben letztes Jahr nochmal eine Runde gemacht, 25 Millionen. Was ganz interessant ist, weil ich kann mich noch an die Diskussion da erinnern, auch intern. Also man saß da schon auf hohem Ross, ne? Da war so, ja, sollen wir die jetzt wirklich machen? Ja, eigentlich, oder wir warten noch ein bisschen, dann kriegt man noch eine bessere Bewertung für die Anteile, ja. Und
wie war die Bewertung?
Also wir selber haben die nicht publiziert, aber ich glaube, du hast sie selber mal rausgefunden.
Ne? Oder der Kollege Doms.
Was da in der Presse stand, glaube ich, so, glaube ich, 290, fast 300 Millionen. Das hat er nicht schlecht recherchiert. Und genau, aber wir haben da sozusagen Geld aufgenommen, ja, weil wir gesagt haben, Mensch, Verwässerung ist nicht so groß, ja, und 25 Millionen Euro. Und wir hatten damals eigentlich da nicht irgendwie ganz konkrete Pläne, dass jetzt gehen wir nach Hongkong und bauen da ein Geschäft auf, sondern wir haben es wirklich auf die Bank gepackt, ja, auf die Bank gepackt. Wir legen zwar unser privates Geld bei Scalable an, aber das Firmengeld nicht, weil wir dann sozusagen auch im Eigenhandel wären. Das wollen wir nicht, geht nicht. Aber wir haben dann es wirklich auf die Bank gelegt, ja, und als Risikopuffer, weil wir gesagt haben, Mensch, wir sind ein Vermögensverwalter, der jetzt, ja, damals anderthalb, jetzt dann in 2 Milliarden und mehr managt, wir können nicht mit so einer dünnen Kapitaldecke durch die Gegend fahren, wir müssen genügend Geld haben, dass neben unserem normalen Geschäft wir auch eine extreme Krise durchgehen können. Und was sind extreme Krisen? Extreme Krisen wären wirklich, wenn dir 50% oder mehr deiner Erträge einbrechen, ja, ich meine, was man immer noch sagen muss, ist, letztendlich, wir sind ein digitales Geschäftsmodell, ja, und unser Geschäft bricht ja nicht komplett ein. Wenn jetzt Restaurantbesitzer bist oder sonst, ich sagte Event managed oder einfach ein Retail-Geschäft hast, ne, das muss schließen, deine Erträge sinken auf null oder in der Reisebranche bist auf 0 Euro. Das ist bei uns nicht der Fall, aber dennoch sozusagen unsere Horrorszenarien wären drastischer Einbruch, ich sag mal 50% oder mehr. Und schaffst du es dann mit deinem Kapitalpuffer wirklich mehrere Jahre und 3 Jahre, 4 Jahre und ich sag sogar mal 5 oder 6 Jahre zu überwintern? Und das ist uns möglich.
Also diese 5 Jahre ist ungefähr der Horizont.
Das ist möglich. Oder andersrum gesagt, wenn du wirklich einen 5 oder 6 Jahren Bärenmarkt hättest, keiner weiß, wie lange jetzt diese Schutzmaßnahmen und Quarantänen dauern. Aber wenn da die Welt ankommt, weil es wird ja nicht nur uns betreffen, sondern sozusagen, also Geschäfte dürfen über diesen Zeitraum nicht erörtern, dann hast du schon nochmal ein ganz anderes Problem. Das wäre eigentlich eine Abschaffung unseres bisherigen marktwirtschaftlichen Lebens. Ja? Also damit rechnen wir nicht, aber selbst in so einem Fall, sagen wir mal, Erträge sinken enorm und du musst da 5, 6 Jahre überwintern, das ist möglich, weil wir noch weiterlaufende Erträge haben, auch im B2B-Geschäft. Und weil wir auch, du kannst natürlich kostenflexibel runterfahren. Also Marketingkosten ist sowas, das fährst du als schnellstes natürlich runter.
Habt ihr jetzt auch schon gemacht, oder?
Wir haben, wir, aktuell interessanterweise ein bisschen, aber noch nicht sehr, sehr stark. Warum? Weil wir nach wie vor immer noch Inflows sehen. Also wenn du allein auf die Zuflüsse schauen würdest, nicht auf die Abflüsse, ja, sondern die, aber bei Abflüssen siehst du natürlich, es ist Stress im Markt, aber allein auf die Zuflüsse würdest du nicht sehen, dass das Krise ist. Ja, letzten Tage waren etwas schwächer, aber die Wochen dazu vor gar nicht. Es haben schon auch viele zum Nachkaufen genutzt, ja, oder viele, die sagen, die vorher vielleicht sagt, Mensch, ich mich interessiert da, das mal auszuprobieren, da Kunde zu werden. Ach, und jetzt ist einfach faktisch, ist der Kapitalmarkt einfach 20-30% günstiger, die es jetzt ausprobieren. Also da wird es noch nicht sehen. Das heißt, und solange da noch neues Geld reinkommt, ist das natürlich gut und da halten wir es noch oben. Aber wir haben das sehr, sehr flexibel. Ja, ich kann mal ein Beispiel nennen. Wir hatten, doof ist natürlich, wenn du im Marketing nicht flexibel bist, weil du sehr langfristige Projekte gebucht hast. Wir hatten zum Beispiel geliebäugelt, wir haben am Flughafen in München haben wir geworben. Und da war,
das war so eine riesengroße Plakatwand.
Da waren genau zwei Plakatwände hatten wir für 3 Monate und eine Kampagne läuft jetzt gerade. Da ist natürlich, das ist wahrscheinlich die Security-Mitarbeiter schauen die sich an, aber sonst gibt es ja keine.
Verdienen aber wahrscheinlich zu wenig, wenn sich die 10.000 Euro Mindestinvestment leisten.
Ja, vielleicht das, genau, vielleicht das auch, aber eine andere Möglichkeit war da, diesen ganz großen, langen Banner zu nehmen. Da wirbt Linde seit Jahren. Ich weiß nicht, ob du, Münchner Flughafen muss man darauf achten, wenn du da mal abfliegst, ne? Und das halt zu mieten, und das wäre ein Jahrescommitment gewesen, und wir wollten das eigentlich machen. Ist dann aber doch nicht dazu gekommen. Aber sowas ist natürlich doof, wenn du auf solchen Sachen sitzt. Also das fährst du sozusagen runter. Und ansonsten schaust du schon. Also das ist einfach, das soll jetzt gar nicht bedeuten, dass man selber im Panikmodus ist, aber das ist einfach normales wirtschaftlich unternehmerisches Handeln, dass du sagst, Mensch, Ausgaben, die jetzt nicht sein müssen oder so. Also manche reduzieren sich auch von alleine. Also die Reisekosten gehen natürlich nach unten. Ja. Dass du da halt sehr, sehr genau drauf schaust.
Mhm. Ja. Überleg dir über Kurzarbeit nach.
Kurzarbeit bringt bei uns, haben wir nicht nachgedacht, bei uns bringt es nicht so viel, weil Kurzarbeit bedeutet ja nicht, dass die Leute nur, also kürzer arbeiten, sondern sie gar nicht arbeiten, ja, und
man kann ja die Zeiten auch reduzieren.
Oder Zeiten reduzieren, okay, das stimmt schon, aber bei uns eigentlich nicht, weil wir haben unsere, also ist aktuell sehr andersrum, ist mega viel zu tun, ja, natürlich auch erhöhtes Anfragen von Kunden, viel höherer Handel, Einzahlung, Auszahlung, das ganze Volumen ist nach oben gegangen, das muss man abbilden. Dann haben wir die B2B-Projekte laufen weiter. Da stehen auch, wir haben ja jetzt ein großes B2B-Projekt an den Start gebracht mit, wir haben sozusagen das, der technologische Rückgrat für die Online-Vermögensverwaltung der Raiffeisen in Österreich. Ja, also sehr, sehr, sehr großes Projekt, ganz tolles Projekt. Will heißt es, benannt nach dem Gründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Und da brauchst du Leute für. Dann haben wir zwei Projekte, wo eins dieses Jahr noch live geht, ein anderes wahrscheinlich nächstes Jahr. Zwei sehr, sehr große internationale B2B-Robo-Projekte.
Und da verschiebt sich die Timeline auch nicht jetzt?
Aktuell noch nicht, aber ich erwarte schon, dass da doch noch ein bisschen, also aktuell bedeutet jetzt in den letzten Wochen wird da nichts kommuniziert. Kann schon sein, dass es das noch weiter verschiebt. Ganz einfach, weil die Leute ja jetzt gar nicht in den Banken sitzen können. Viele Banken auch gar nicht, oder die großen Unternehmen nicht darauf eingerichtet sind, dass Leute Homeoffice machen. Das ist bei ganz banalen Sachen fängt es an. Bei uns hat jeder einen Laptop. Da nicht. Ja, da hast du deinen Stationary und deinen Monitor und das musst du dann zu Hause und dann VPN einrichten und so. Bei uns, wir haben das alles schon. Ja, aber da wird es auch Verzögerungen geben, aber grundsätzlich bauen wir an den Sachen weiter und deswegen brauchen wir die Leute auch.
Ja. Vielleicht zum Abschluss die Frage, du hattest gesagt, dass Leute jetzt neu investieren, die Marktchancen nutzen. Hast du persönlich jetzt auch nachinvestiert oder wartest du erstmal ab?
Also ich selber sozusagen bin schon im meiste Geld ist investiert, also eben mein meiste Geld, die hockt ja eh sozusagen in Scalable, also im Eigenkapital der Firma oder halt auch eh schon angelegt. Das heißt, so viel war da gar nicht, aber ich habe etwas schon nachgeschossen, ja, Ticken zu früh, und zwar schon nach der ersten Woche, wo es zurückgesetzt ist, weil ich da auch selber sagte, ach Mensch, super sozusagen, das ist eine schöne kleine Korrektur, die 15% Minus, die nimmst du mal mit und schießt nach. Okay, da kam dann halt nochmal 20% Verlust am Aktienmarkt nochmal hinterher, also etwas zu früh, aber grundsätzlich, ja, also grundsätzlich, ja, ich habe das ja schon mal beschrieben, das ist jetzt eine sehr ernstzunehmende Krise und das für Unternehmer, ob kleine oder große, und auch die Einschränkungen im persönlichen Leben, das hat, glaube ich, keiner von uns je so miterlebt. Selbst meine Eltern, und die sind noch im letzten Kriegsjahr geboren, haben sowas noch nie miterlebt. Ja. Selbst meine Mutter sagte, selbst zu Tschernobyl war die die Unsicherheit der Leute so im Alltag gefühlt, ja, das ist jetzt natürlich auch schon 30, 40 Jahre her, nicht so hoch, ihrer Meinung nach. Also es ist extrem ernst zu nehmen, aber nichtsdestotrotz diese kompletten Weltuntergangsszenarien, da halte ich nichts von, ja. Das wird beschwerlich und es geht für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind, tatsächlich auch um Leben und Tod. Das muss man einfach so benennen. Aber grundsätzlich geht die Welt langfristig weiter. Die Wirtschaft wird einen Rückschlag, auch einen vielleicht sogar einen großen Rückschlag erleiden, aber sie wird weitergehen danach. Und wir werden uns auch, das hat die Menschheit und der Fortschritt immer mit sich gebracht, wir werden uns auch darauf einstellen. Ja, wir werden uns darauf einstellen. Und warum haben China und Korea das dies so viel besser hingekriegt als Europa und auch als es Amerika hinkriegen wird? Ja, Amerika steht ja noch eigentlich noch bevor die ganz großen Wellen, die da kommen werden, die Covid-19-Wellen. Aber warum haben die so viel besser hingekriegt? Die hatten halt die Erfahrung aus SARS und haben es sehr viel ernster genommen. Ja, und wir werden uns darauf einstellen. Ich glaube, wir werden andere Sicherheitsmechanismen in Zukunft auch schaffen, genau wie man nach der Finanzkrise sich auch hingestellt hat, das Finanzsystem und die Banken zu besseren Eigenkapitalverpflichtungen gezwungen hat, zu weniger Hebel den hat runtergefahren. Und das hilft auch in der jetzigen Krise. Ja, die Finanzinstitute sind gesünder als sie es oder stabiler zumindest, als sie es damals waren. Vielleicht nicht ertragsstärker, aber stabiler zumindest. Und ja, also langfristig sozusagen meine Speech zum nicht zum Sonntag, hier zum Mittwoch oder was.
Und ist, zum Abschluss des Podcasts auch.
Zum Abschluss des Podcasts ist, dass wir das überwinden werden, obwohl es natürlich sehr ernst zum aktuellen Zeitpunkt ist. Ja.
Alles klar, vielen Dank für deine Zeit, Erik.
Danke.
Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.